Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge schauen wir uns den Bitcoin-Preis an, der die 7000er-Grenze geknackt hat. Wir schauen uns an, was Bitcoin und andere Kryptos in der Zukunft genau machen werden. Wir schauen uns eine neue Stablecoin an, die in Venezuela helfen möchte. Dann kurz ein Blick auf Bitfinex und dann ein neues Blockchain-Handy von HTC. Aber springen wir gleich in diese erste News-Story und natürlich geht es um den Bitcoin-Preis. Ich habe gestern die Cardano-Analyse veröffentlicht und natürlich auch gestern war der Preis ganz wild. In den letzten paar Tagen haben wir extrem hohe Sprünge gemacht. Wir haben in den letzten Monaten erlebt, wie die 4000er-Grenze geknackt wurde, die 5000er-Grenze geknackt wurde, die 6000er-Grenze geknackt wurde und gestern sind wir dann auch ein bisschen über fast schon 7500 gestiegen, wurden dann aber hier abgeblockt bei den knapp 7,5, 7,6 und sind dann ein bisschen gefallen. Aber momentan sieht das Ganze auch schon wieder ein bisschen besser aus. Die Frage ist jetzt natürlich, werden wir noch weiter nach oben gehen? Und noch viel wichtiger, was ist eigentlich der Grund dafür? Weil letzte Woche war nachrichtenmäßig eigentlich eine ziemlich schlechte Woche. Wir hatten den Binance-Hack, 7000 Bitcoin gestohlen. Wir hatten die Bitfinex-Probleme, dass Bitfinex Geld von Tether ausgeliehen hat. Und natürlich haben wir die Tether-Kontroverse, die weiterhin am Laufen ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, woher kommt dieses Geld? Was hat diesen Sprung eigentlich verursacht? Es gibt x Theorien. Wie immer, ich verlasse mich da eher auf die fundamentalen Zahlen. Und ich glaube auch, dass Bitcoin noch weiter steigen wird, aber ich bin mir nicht gerade sicher, ob ein Wachstum in dieser Art von den letzten 2-3 Tagen eigentlich nachhaltig ist. Das heißt, wenn wir jetzt noch einen Sprung machen und die 8 oder 9000er Grenze knacken, ist das Ganze eventuell nicht so geschickt. Was wir hier auch sehen, rein volumenmäßig, das Ganze ist grundsätzlich gestiegen, vor allem beim Einkauf. Hier wurde auch viel verkauft, also das sind bei eben diesen 7,5, 7,6 sind wahrscheinlich viele Leute, die hier relativ früh eingestiegen sind, die konnten dann natürlich das Geld verdoppeln, ein bisschen mehr und die wollten das Ganze dann natürlich loswerden bzw. ihre Profite sichern. Wir bleiben aber grundsätzlich bei Bitcoin und zwar ist ja jetzt gerade die sogenannte Consensus, die Kryptokonferenz in New York und grundsätzlich ist die Consensus eigentlich immer ein Zeitpunkt, in welchem Kryptowährungen grundsätzlich steigen, bis auf letztes Jahr. Letztes Jahr war es nicht so gut, aber letztes Jahr war eigentlich auch der längste Bärenmarkt der Geschichte von Bitcoin. Und das ist sicher ein Grund, wieso dieser Kurs so gestiegen ist. Die Leute sind natürlich jetzt bereit für Consensus, erwarten jetzt eigentlich wieder bullische Nachrichten. Und auch hier sagt Mike Novogratz, er ist der CEO von Galaxy Digital, das ist eigentlich die erste große, ich sag mal, Blockchain-Bank oder Kryptobank, wirklich nur fokussiert auf Kryptos. Und er sagt halt, Bitcoin hat sich als Store of Value, also als Werterhaltungsgegenstand oder Mittel eigentlich schon bewährt. Das wird sich noch weiter natürlich preislich verändern, aber grundsätzlich die ganze Technologie hat sich bewährt und das Ganze ist erfüllt. Jetzt, was aber wichtig ist bei seiner Präsentation, ist, dass er sagt, jede Coin muss sich nun beweisen und einen wirklichen Nutzen aufzeigen. Und das, denke ich, ist ein extrem wichtiger Punkt, nämlich, dass wir sprechen immer von den Kryptos und Quantumsicherheit und Zukunftssicherheit etc. etc. Aber ohne, dass man effektiv einen Nutzen von diesem Coin hat oder einen Nutzen, sei es zum Geld verdienen, sei es zum Handel, sei es zum eine Plattform zu betreiben, diese Coins einkauft, dann kann das natürlich relativ schnell nach hinten schießen, vor allem, weil diese Kryptos eben zum Teil auch finanzielle Probleme haben. Jetzt, wenn die Kurse steigen, könnte es natürlich ein bisschen in die Länge gezogen werden, aber sobald die Preise dann nicht mehr steigen oder die User eben nicht mehr kommen, dann bekommen diese Krypto-Projekte entsprechend Probleme. Das heißt, was ich euch ans Herz legen würde, ist jetzt, bevor dieser Bullrun richtig startet, wirklich schaut euch das Portfolio an, das ihr jetzt aufgebaut habt und könnt ihr bei jedem Coin eigentlich ganz konkret sagen, hat einen Nutzen oder hat keinen Nutzen. Alles, was keinen Nutzen hat, müsste man eventuell nochmal hinterfragen und überlegen, macht es eventuell Sinn, jetzt zu verkaufen und wirklich auf die the winning ones zu setzen, also auf die Gewinner zu setzen vor dem Bullenmarkt. Wie gesagt, also wir haben jetzt x Monate eigentlich zusammen durch diesen Bärenmarkt analysiert und über News gesprochen. Und es ist jetzt wirklich wichtig, dass ihr gut aufgestellt seid, dass ihr nicht mehr die Fehler vom letzten Jahr macht, dass ihr entsprechend Profite sichert, dass wenn ihr einsteigt, ihr auch einen Ausstiegspreis definiert. Wenn ihr Langzeit hodeln möchtet, dass ihr Langzeit mit dabei seid und dass ihr vor allem immer wieder euer Portfolio eigentlich re-evaluiert. Er kritisiert hier konkret auch Litecoin und er sagt, niemand baut etwas auf Litecoin auf, im Gegensatz zu Ethereum. Das lasse ich mal einfach so hin und würde sagen, wir springen mal in die nächste News Story. Stablecoin-Ersteller bzw. Stablecoin-Projekt Reserve hat jetzt gerade gestern angegeben, dass sie eine Krypto-zu-Fiat oder Fiat-zu-Krypto-App eigentlich in Venezuela und Angola lancieren möchten. Das ist natürlich die Frage, wieso Venezuela, wieso Angola? Venezuela ganz einfach, dort ist momentan Hyperinflation. Der Bolívar, der venezuelanische Bolívar, verliert heute jeden Tag etwa 10% an Wert. Und da möchte jetzt Reserve mit der sogenannten, mit diesen Reserve Rights und dem Reserve Dollar, nämlich einer Währung, die eigentlich mit dem US-Dollar 1:1 stehen soll, in den venezuelanischen Markt einsteigen und den Möglichkeiten eben geben, entsprechend US-Dollar oder Kryptos zu empfangen bzw. zu bezahlen. Die ihre Investoren, unter anderem auch Coinbase, haben ihnen eigentlich empfohlen, nicht in diesen Markt einzusteigen, weil Venezuela ist momentan einfach chaotisch. Das wird sicher nicht einfach, aber der Gründer und CEO Nevin Freeman, er sagt, das ist genau eigentlich der Grund bzw. unsere Grundidee von Reserve. Da müssten wir helfen, da müssten wir etwas aufbauen und deshalb haben sie sich dazu entschlossen, in Venezuela einzusteigen. Auch werden sie in Angola einsteigen und zwar mit der Firma 7 Mobile Africa. Und zwar wird dort eigentlich, das ist der größte Importeur von Handys im Land und dort wird die App vorinstalliert ausgeliefert. Das ist nicht immer eine, sag mal, brauchbare Variante. Wir wissen es alle, wir kennen es alle von den Android oder von den iPhones. Dort kriegen wir immer irgendwelche Apps mitgeliefert, die wir im Endeffekt nicht brauchen. Ohne den Netzwerkeffekt, ohne, Ladenpartnerschaften wird diese App wahrscheinlich gar nicht erst groß gebraucht. Von daher, diesen Teil der Nachricht würde ich eher mal mit Vorsicht genießen. Den Venezuela-Teil, denke ich, müssten wir erstmal in Praxis sehen und auch verstehen, um dann effektiv sagen zu können, das funktioniert oder eben nicht. Eine weitere Nachricht von Bitfinex, beziehungsweise ein Artikel, der sich ein bisschen mit der ganzen Bitfinex-Problematik auseinandersetzt und eigentlich zwei wichtige Punkte identifiziert. Und zwar, das eine ist, dass Bitfinex sich eigentlich wie eine Bank verhalten müsste, das aber nicht macht und dass das eben eine der Schwachstellen des Kryptomarktes generell ist, aber jetzt auch spezifisch eben im Fall Bitfinex. Man sagt halt, wenn man grundsätzlich eine Bank sich verhält oder auftritt wie eine Bank, dann hätte man diese finanziellen Probleme auch nie gehabt. Man hat eben reine Liquiditätsproblematik durchlebt und deshalb ist ja auch die ganze Tether-Kontroverse eigentlich passiert. Man hat dann Gelder von Tether ausgeliehen etc. Und das ist eben so ein bisschen das Problem, nämlich dass man anstatt eben als Bank aufzutreten und als Bank irgendwie dieses Problem zu lösen, hat man sich dazu entschlossen, eben auf Tether zuzugreifen und das ist entsprechend, hat dann entsprechend das ganze Problem aufgelöst. Ein weiteres, anderes und viel, meiner Meinung nach viel wichtigeres Problem ist, dass es keinen Auditing-Standard hat. Das gleiche haben wir bei Tether auch gesehen. Wer macht den Audit, also wer macht die Überprüfung dieser Firmen, dieser Börsen, dieser Banken und überprüft, ob sie die Gelder effektiv haben? Es gibt keinen Standard in der Industrie. Es ist extrem schwierig, weil gewisse Banken sind jetzt natürlich in den Cayman Islands, in den Bahamas etabliert und da ist das natürlich dann ein bisschen schwieriger, das Ganze zu auditen. Auch kommt dazu, dass diese Firmen privat sind. Das sind keine öffentlichen oder Banken an der Börse. Das heißt, die Börsenkommission kann sich hier auch nicht mit einmischen und das macht das Ganze natürlich schwierig. Und das haben wir nicht nur bei Bitfinex. Also das müsst ihr euch ganz, ganz im Klaren sein. Diese, ich sag mal, Industrie existiert, diese Industrieproblematik existiert nicht nur bei Bitfinex, sondern eben auch bei anderen Börsen. Mit der Ausnahme vielleicht von einer Coinbase, die andere Probleme hat übrigens. Aber grundsätzlich mit der Ausnahme von einzelnen Beispielen haben eigentlich alle diese Firmen gewisse Probleme in Richtung Auditing. Das heißt, was ich sagen würde, wir müssen eine Art Auditing-Standard aufbauen, Auditing für Kryptos, Auditing für Stablecoins etc., bei welchem unabhängig davon jede Firma durchlaufen muss, sodass wir als Konsumenten zumindest sicher sein können, dass entsprechend diese Währungen vorhanden sind. Dritte News von heute und letzte News ist eine wichtige Nachricht von HTC. HTC haben wir lange nichts mehr gehört. Wir hatten letztes Jahr schon von einem HTC Blockchain Handy gesprochen. HTC hat jetzt ein neues 300 US-Dollar teures oder günstiges Smartphone rausgebracht, beziehungsweise wird es noch rausbringen, das Exodus 1S. Und das ist gemäß dem Chief Decentralized Officer, ja, sie haben einen Dezentralisierungs-Officer, wird das Ganze eine gesamte Bitcoin-Node laufen lassen können. Das heißt, das Handy wird die ganze Bitcoin-Blockchain auf dem Handy haben. Man wird einen dezentralisierten Browser haben, dezentralisierte Messaging-Apps und auch die Apps im Bereich Social Media. Und das Ganze soll eben, wie gesagt, eine volle Bitcoin-Node, also ein Netzwerkknoten, laufen können. Das ist ziemlich cool. Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob sich HTC in diesem mittlerweile sehr schwierigen Markt da eine Nische ausgraben kann. Wir haben natürlich an der Spitze die iPhones, die Samsung S10 etc. und natürlich auch Huawei, das jetzt mit dem P30 oder diesem Mate 20 etc. Entsprechend eigentlich sich eine Nische ausgegraben hat. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob da ein komplett auf Blockchain basierendes Handy nötig ist oder eben nicht. Ich denke, wenn HTC ein Handy schafft, das günstig ist, stabil und mit diesen Applikationen liefert, die entsprechend auch gebraucht werden, könnte das funktionieren. Aber gerade bei Social Media sehe ich da ein bisschen ein Problem. Die Leute wollen halt Instagram und Facebook nutzen, da geht nichts darüber hinweg. Und die Frage ist natürlich, gibt es Social Media Apps, die vom Netzwerkeffekt die Leute in eine andere Welt bringen könnten? Das glaube ich eben noch nicht. Aber ich denke, als Nischenprodukt könnte es spannend werden. Ich vermute eher, dass die großen Hersteller, also Apple, Samsung und Huawei, selber Krypto-Wallets rausbringen werden und dass der nächste Trend von Krypto-Adoption dadurch kommen wird. Das Samsung S10 hat es vorgemacht. Ich denke, die anderen werden da nachziehen und da werden wir sicher ein bisschen mehr Innovation sehen. Aber wer das HTC dann kaufen möchte, werden das Ganze natürlich genauer anschauen. Q4 2019 kommt es raus. Mal sehen, wie die Verkaufszahlen sind. Das war es auch schon von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, klickt auf die Benachrichtigung, sodass ihr die Benachrichtigung für neue Analysen und Nachrichten erhaltet. Abonniert auch den Podcast und kommentiert natürlich fleißig. Sagt ihr, der Bullenmarkt ist zurück. Was macht ihr? Werdet ihr nachkaufen? Werdet ihr vielleicht verkaufen, weil ihr schon früh eingekauft habt? Was sind eure Strategien? Lasst uns das in den Kommentaren diskutieren. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.